Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwie Pathologisch, dem Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie und Klinische Molekularpathologie, der ÖGPAT, produziert vom Medmedia Verlag. Mein Name ist Sebastian Pokorny und mir gegenüber sitzen wieder einmal die Pathologinnen Sophia Petschnack und Maya Nackenhorst.
Hallo!
Ja, den letzten Fall dieser Staffel hast du uns mitgebracht, Sophia. Worum geht's diesmal?
Also diesmal schauen wir uns einen Fall an, der sich dann später als etwas ganz anderes entpuppt, als man primär vielleicht denkt. Und zwar soll der Fall auch ein bisschen zeigen, wie wir auch ein bisschen detektivisch manchmal arbeiten müssen, um rauszufinden, was es eigentlich ist. Ich würde mit der Anamnese starten, wenn ihr bereit seid.
Jederzeit.
Wir haben einen männlichen Patienten, Jahrgang 1960. Er sagt, er ist vollkommen gesund, was so viel bedeutet wie in Österreich, wie er geht nie zum Arzt.
Ja.
Wenn man dann näher schaut, zeigt sich schon, er hat Bluthochdruck, also arterielle Hypertonie. Er hat eine Prostatahyperplasie, er hat Prädiabetes und er hat Adipositas. Also
Morbus Austriacus.
Genau, auch nichts Unerwartetes. Aber was er jetzt, warum er jetzt überhaupt kommt, ist, er hat seit mehreren Wochen zunehmende Unterbauchschmerzen. Und zwar wird er mal klinisch untersucht und man findet eben einen Druckschmerz im linken Unterbauch. Ein positives Blumberg-Zeichen. Also man drückt tief in den linken Unterbauch und lässt dann abrupt los und das löst dann einen Loslassschmerz aus.
Ah, das ist wie McBurney nur auf der anderen Seite.
Genau, das ist immer dieses, die ich mal durcheinander bringe, wo
links.
Welcher Schmerz ist, ob kontralateral oder genau. Wir haben jetzt dieses positive Blumberg-Zeichen mit kontralateralem Loslassschmerz. Links drückt man rein, rechts tut's weh. Außerdem hat er ausgeprägte Entzündungszeichen. Er hat ein CRP von 144 Milligramm pro Liter und Leukozyten 22,7 Gigaproliter. Normal ist bis zu 10,5. Welche Arbeitshypothesen hättet ihr zu diesem Fall?
Naja, im linken Unterbauch ist ja dann so das Colon Sigmoideum. Und ja, da geht es Richtung Rektum. Was man natürlich haben kann im Sigmoideum, sind zum Beispiel Divertikel.
Genau, also Divertikulitis wäre jetzt auch nicht unüblich bei...
Ja, und wenn ich so von seinen Diagnosen auf seine Diät schließen darf, was vielleicht frech ist, aber würde ins Bild passen. Also bei der Divertikulitis haben wir ja oft also viel rotes Fleisch, das man verzehrt, das ist ein Risikofaktor. Sein Alter wird auch passen. Also Divertikel haben ja viele Menschen, diese Ausstülpung in der Darmwand, auch Pseudodivertikel, aber die müssen ja nicht entzündet sein.
Genau, so Divertikulitis ist, finde ich, auch eine... Gut, Differentialdiagnose. Und dieses Blumberg-Zeichen oder auch der McBurney-Punkt, auch wenn es links wehtut, könnte es ja auch rechts was sein. Was wäre dann die andere?
Appendizitis.
Genau,
also Blinddarmentzündung.
Ja. Also das sind auch die ersten klinischen Arbeitshypothesen. Es wird als nächstes mal die Radiologie natürlich befragt.
Sehr gut. Was Sie sehen und was das sein soll.
Nachdem Sie es als akutes Abdomen einstufen, machen Sie jetzt ein CT-Abdomen. Und finden im rechten Unterbauch eine 6x4x8 cm große zentralnekrotische Raumforderung im engen Kontakt mit dem terminalen Ilium und Zirkalpol. Sie schreiben aber, es wäre möglich ein Abszess bei Appendizitis. Sie meinen auch, es wäre möglich ein infiziertes Meckeldivertikel. Und sie stellen auch in den Raum, das könnte auch ein malignes Geschehen sein. Also eigentlich haben wir jetzt fast alle Auswahlmöglichkeiten, bis auf die Divertikulitis.
Schade.
Ja, weil das jetzt eben rechts eher tatsächlich ist, obwohl es links wehgetan hat.
Okay.
Okay, also wir bewegen uns genau an diesem Übergangsbereich zwischen Dünndarm und Dickdarm.
Genau.
Im Bereich eben des Blinddarms, den du schon angesprochen hast, Maya.
Und da ist halt das Wort Raumforderung, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, der im größten Durchmesser 8 cm misst. Das kann auch entzündlich sein, das kann auch einfach da total eingeschmolzenes Fettgewebe sein. Verbackenes. Also es sagt noch nichts, aber auch maligne steht im Raum.
Okay.
Ja. Was macht ein Chirurg?
Schneidet rein.
Immer aufschneiden.
Muss man aufmachen. Sonst weiß man es ja nicht.
Also das Einzige vielleicht noch von der physikalischen Untersuchung, ist sein Abdomen hart? Ist es so typisch, ist er schon peritonitisch?
Also es wurde nicht als hart beschrieben, auf jeden Fall auch sehr druckschmerzhaft.
Okay.
Eben, ja.
Aber es wird immer so als bretthart beschrieben, wenn dann sozusagen eine Entzündung im Bauch am Schnauz Bauchfell übergeht.
Sie entscheiden sich zu operieren, weil jetzt bei der großen Raumforderung mit den Schmerzen könnte es ja trotzdem auch sein, eben Peritonitis, beziehungsweise dass halt doch vielleicht auch irgendwo schon in Richtung gedeckte Perforation geht. Und sie machen eine rechtzeitige Hemikolektomie. Das umfasst halt einen Teil des Dickdarms, des Dünndarms, reichlich Fettgewebe und die Appendix, den Blinddarm.
Ist eh recht ausgeprägt dann, was sie wegnehmen.
Okay, ja.
Also da alles, was halt in diesem Bereich dieser Raumforderung ist, wird mitgenommen.
Aber im Eingriff selber sehen Sie jetzt nicht spezifisch?
Sie sehen, dass das Fettgewebe, also es wirkt alles so ein bisschen, ich würde sagen, verbacken miteinander, also irgendwie sehr kompakt. Und das Fettgewebe ist gerötet und schon derber. Das Fett so rund um diesen Dünndarm, Dickdarmübergang, so Zirkalpol, wo auch der Appendix ist, das alles ist, also der gesamte Anteil ist rot und mit verstärkter Gefäßzeichnung.
Und wissen wir, warum Sie sich gleich für eine Hemikolektomie entschieden haben? Ist das, war das schon irgendwie, hat das schon Ischämiezeichen gezeigt oder ist das überhaupt Standard?
Also man könnte eine reine Iliozirkalresektion machen. Es war aber schon so ausgeprägt durch diese Entzündung und auch halt eben dieses derbe Fettgewebe ist so weit draufgegangen, dass es da eigentlich schon begründet ist, dass man dann die Hemikolektomie macht und weitergeht. Genau, und das hängt ja ab von der Gefäßversorgung, wie weit man gehen muss. Also noch was dazwischen gibt es nicht quasi vom Resizieren.
Gut, und dieses Resektat bekommt von ihr?
Das bekommen wir, genau. Wir bekommen es in einem großen Becher mit oft wie so oft ein bisschen wenig Formalin. Es entwickelt Gerüche. Und wir schauen es uns an, wir haben es beschrieben und wir haben Dünn- und Dickdarm natürlich aufgeschnitten und einmal reingeschaut, was wir da überhaupt finden. Und wie wir es beschrieben haben, ist, es ist halt eben diese rosa, oberflächlich ist es sehr gerötet, wie beschrieben, das Fettgewebe ist auch gerötet und sehr fest und derb. Beim Aufschneiden fällt uns auf, dass im Kolon-Aszendenzbereich, also eher im oberen Bereich, im aporalen Bereich,
im Dickdarm,
genau, im Dickdarmbereich, das ist ein blumenkohlartiger Polyp, der ist 3 cm groß, aber auch gut verschieblich zur Schleimhaut, also ein recht großer Polyp. Die Appendix ist sehr verplumpt, sehr gerötet, mit vielen nicht abstreifbaren grau-weißlichen Belegen, so würden wir es beschreiben. Also die schaut schon ordentlich entzündet aus. Rund um diesen Zirkalpol, also rund um den Übergang da jetzt eben von Dünndarm und Dickdarm, wo halt auch eben der Dickdarm sich so ausstülpt, dort ist das Fettgewebe, wenn man es lamelliert, mit gelblichen Nekrosen. Ja, es schaut alles eben sehr entzündlich aus, eigentlich makroskopisch. Es wird aber als quasi Diagnose als erstes von der, die Makroskopie macht, gesagt, das Fettgewebe schaut schon irgendwie komisch aus. Und das endet damit, dass sie einfach mal viel einlegt. Sie hat viel von dem beim Fettgewebe, von dem Blinddarm und auch diesen blumenkohlartigen Polyp weiterverarbeitet, damit wir die Schnitte sehen und auch sehen können, was da drin ist. Weil wir ja nicht alles anschauen können, müssen wir uns die Teile rausnehmen, die auffällig sind. Ja, in welche Richtung würdet ihr von dieser Beschreibung mal denken weiter?
Also ich finde immer noch die Appendizitis, die wahrscheinlich da irgendwie auch perforiert ist, beziehungsweise zumindest übergreift in irgendeiner Form, die Entzündung transmural wahrscheinlich hier eine Komponente ist. Man muss schon sagen, wenn es jetzt jemand war, der Erfahrung hat, in der Makro ist es immer, wenn eine Pathologin oder ein Pathologe sagt, das schaut komisch aus, dann ist das immer so ein bisschen so ein Warnzeichen, weil das meistens dann tatsächlich irgendwas ist, was zwar nicht so ganz greifbar ist, aber wenn jemand Erfahrung hat, dann sind das immer so ein bisschen, da muss man dann wirklich ein bisschen dem nachgehen und da sich auf seinen Instinkt verlassen. Meistens fischen die Leute dann immer noch spannende andere Sachen raus.
Das stimmt. Also wir schauen uns mal den ganzen Fall in der Mikroskopie an. Was wir definitiv haben, ist eine ulceroflegmonöse Appendizitis. Also der Blinddarm ist ordentlich entzündet. Das geht auch nach außen in Richtung Fettgewebe raus. Dort sind wir ganz viele neutrophile Granulozyten, die diese Entzündung da eben anfeuern. Und wir haben auch eitrige Einschmelzungen in dem Fettgewebe. Also die Entzündung, die ist da. Der Polyp, den ich beschrieben habe, dieser blumenkohlartige Polyp, der aber eigentlich weiter weg war von diesem Geschehen da mit der Entzündung und dem Blinddarm, der ist relativ unauffällig. Das heißt, wir haben so einen tubulovillösen Polyp, der ist nicht invasiv. Das heißt, das ist nur so eine Vorstufe zu einem, hätte es noch länger gedauert, hätte es ein Karzinom werden können.
Was wird das dann für ein Karzinom?
Ein klassisches
Adenokarzinom, genau. Ja, okay.
Also der ist jetzt nicht, der ist auch da und er war auch nicht klein mit 3 cm, aber er wirkt nicht in Zusammenhang oder ursächlich zu einem anderen Geschehen.
Okay, aber ich stelle mir jetzt so eine große verbackene Masse vor, aus der holen wir quasi die Appendix raus und die ist hochentzündlich, das sagt phlegmonös. Wir haben auch diesen 3 cm großen Polypen, aber erklärt jetzt diese Entzündung der Appendix, die es ja offenbar gab, erklärt das das gesamte Geschehen?
Kann schon, ja. Wenn eine Blinddarmentzündung lange reift und jemand, der nie zum Arzt gegangen ist, da kann es ja schon sein, dass er schon seit Wochen und Monaten Schmerzen hat, die er ignoriert, dann kann das schon so weit ausarten. Auch bei der Divertikulitis ist das manchmal so, dass das dann schon so entzündet ist und dann auch schon so stenosiert und zusammengeht, dass man erst später dadurch dann ins Krankenhaus kommt.
Okay, aber fällt sonst irgendwas auf?
Ja, weil sonst wäre der Fall so schnell vorbei.
Okay.
In diesen vielen Schnitten aus diesem Fettgewebe, wo die Kollegin gesagt hat, das schaut schon komisch aus, finden wir dann ganz fast beiläufig in einem einzigen Schnitt wenige solide und teils glanduläre Tumorformationen. Das hat uns natürlich dann ein bisschen zum Innehalten gebracht, weil wir haben jetzt nichts gefunden im Darm bis jetzt, was wir als Tumor interpretiert hätten. Und wir haben jetzt daneben im Fett diese Tumorformationen. Und aktuell in einem von, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber 10, 15 Schnitten Fett.
Okay, aber also mitten in diesem Fetthaufen, wenn man so will, haben wir, du hast gesagt, glanduläre.
So drüsenbildende, mit Drüsen und teils auch solide. Man kann sich schon denken, das sollte eigentlich zu einem Dickdarmkarzinom dazu passen, aber wir wissen es eigentlich noch nicht. Nun, was ist die Frage, was machen wir am besten als nächstes? Oder was glaubt ihr, was haben wir als nächstes gemacht?
Ein bisschen Immunhistochemie.
Na, das haben wir dabei noch nicht. Also schon. Wir sind zum Präparat gepilgert.
Also,
okay, und habt ihr was anderes?
Geschaut, noch was zu sehen.
Ja, stimmt. Ihr habt so ein wahnsinnig großes Präparat im Endeffekt, ein recht großes, und habt nur kleine Sachen angeschaut bis jetzt. Das heißt,
wir haben noch einmal die Box rausgeholt und haben dann noch einmal geschaut, wo kommt das jetzt denn her? Das kann es ja nicht sein, dass wir nur diese wenigen da haben, und haben es uns noch einmal angeschaut. Und was wir halt dann gemerkt haben, ist einerseits, wie schon beschrieben, es ist ja alles sehr derb gewesen. Deswegen war die Frage, wo kommt irgendwas her? Dort, wo die Appendix vom Dickdarm abgeht, die geht ja da raus quasi, innen, da war es ein bisschen derber. Und rundherum die Schleimhaut da beim Zirkum auch ein wenig derber, aber nicht wirklich jetzt nicht so ein schöner, und Anführungszeichen schöner, Tumor, wie wir ihn sonst haben wollten, wie wir es vorher beschrieben haben, so ein erhabener, eindeutig erkennbarer Tumor. Und wir haben dann wieder extensiv dort Proben entnommen, einerseits von dem Abgang von der Appendix und von der Schleimhaut rundherum, weil dann ist für uns die Frage, wo kommt das eben her? Kommt es vom Dickdarm, kommt es von dem Blinddarm, der selber auch verschiedene Adenokarzinome machen kann? Und die haben wir uns noch einmal eben eingelegt und unter dem Mikroskop angeschaut.
Und dann kam die Offenbarung.
Die Offenbarung war jetzt nicht wahnsinnig offenbarend, aber zumindest haben wir es gefunden. Wir hätten es nicht jetzt primär übersehen, wäre es nicht so wenig gewesen eigentlich.
Mhm. Direkt am Abgang, oder wie?
Daneben eigentlich, genau. Also aber so in der Nähe vom Abgang von der Appendix, dass es offensichtlich den Blinddarm gestört hat und zu dieser Entzündung bewegt hat, war das eigentliche Karzinom vom Dickdarm.
Puh.
Was halt da in dem Zirkum oder eben leider nicht so erhaben gewachsen ist.
Hoi.
Du sagst leider nicht so erhaben.
Für uns. Sonst hätten wir es ja leichter gesehen.
Ach so, das ist jetzt rein diagnostisch ein Problem, genau. Nicht prognostisch.
Nein.
Man muss sagen, es wäre dann ein Problem gewesen, wenn er zur Vorsorge gegangen wäre und endoskopiert worden wäre, weil die schwerer zu sehen sind halt.
Es war auch durch diese Entzündung, glaube ich, ein bisschen maskiert, muss ich sagen.
Ja.
Also wäre da keine, nicht schon so die Entzündung rundherum gewesen, hätten wir es vielleicht in der Koloskopie sogar besser gesehen, ja. Also dadurch, dass alles so gerötet war, war es für uns am ersten Blick nicht gleich erkennbar. Was wir natürlich auch in Betracht gezogen haben, ist, wir haben ja diesen blumenkohlartigen Polypen da, der eigentlich weit entfernt ist, aber den haben wir auch
aufgeschnitten,
um zu schauen, ob es dort herkommen kann, obwohl der wirklich von diesem Bereich da mit dem Blinddarm zu weit weg gewesen wäre. Also das hätte nicht gepasst.
Da war ein Kolon-Aszendenz.
Genau.
Ja.
Genau, wenn wir uns jetzt anschauen, den Tumor, den wir dann jetzt gefunden haben, wie der ausschaut. Überwiegend, also schon hier und da so glandulär, aber überwiegend eigentlich relativ solide. Und wir haben daneben ein dichtes lymphozytäres Infiltrat. Einerseits haben wir das eben in einer speziellen Lokalisation, nämlich in diesem Zirkalpol. Andererseits schaut es jetzt speziell aus, weil dieses solide, eigentlich schaut es recht böse aus. Und rundherum haben wir dann ganz viele Lymphozyten, die da vergesellschaftet sind. Das lenkt uns in einen Subtyp, den wir weiter anschauen wollen. Und da machen wir jetzt Immunhistochemie. Welche Immunhistochemie?
Also ich hätte trotzdem schon gern das CK20. Das CK20 ist der Darmmarker hier. Ich hätte gern Synaptophysin und ein CGA.
Ah, nein, wir gehen sogar in eine andere Richtung.
Echt, oder?
Hm?
Oh.
Also das CK20 ist nur teilweise positiv.
Okay.
Synapto wäre negativ.
Oh, wait. Dann möchte ich mehr über die Morphologie der Zellen wissen.
Die Morphologie der Zellen.
Okay, wir gehen wieder zurück zur Histologie.
Ja, ich habe ans Minen gedacht.
Sind mittel- bis hochgradig pleomorphe Kerne.
Und mehr wollen wir nicht wissen.
Es schaut recht böse aus.
wenn du sagst recht bös, ist es dann niedrig differenziert oder?
Ja, genau. Also, weil ursprünglich soll es ja drüsig sein.
Ja.
Und das ist fast nicht mehr, also wenig drüsig. CK20 ist nur teilweise positiv. Wenn wir CDX2 machen würden, wäre es schwach bis negativ. Und CK7 ist auch schwach bis negativ. Genau, also diese Kombination an Immunhistochemie deutet in Richtung eines speziellen Subtyps vom Kolonkarzinom. Und dieser Subtyp hat üblicherweise auch noch als Zusatz, dass ein gewisser DNA-Reparaturmechanismus gestört ist. Und das ist halt eben, das sind diese Mismatch-Repair-Gene. Und das passt dann auch. Er ist tatsächlich Mismatch-Repair-Deficient. Das heißt, dieser DNA-Reparaturmechanismus ist ausgefallen. Und das ist eben dieses meduläre Kolonkarzinom.
Und wie hast du das festgestellt?
Das sind da so 4 Proteine, die sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, wenn die DNA falsch, also die DNA repliziert sich ja ständig. Und wenn die DNA bei der Replikation Fehler macht, was einfach passiert, weil es kann ablesen, es ist nicht immer das Gleiche, dann gibt es ja viele verschiedene Mechanismen, um das wieder zu reparieren. Und Mismatch ist, es gibt ja immer bestimmte Basen, die miteinander paaren. Und wenn dann die falschen Basen sind, die eigentlich nicht so zusammengehören, dann kommen 4 Proteine, die das reparieren und wieder richtig stemmen. Und die heißen halt MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Muss man sich jetzt nicht merken. Ich prüfe es später.
Ja, das schaffe ich noch.
Und wir machen das immunhistochemisch wieder. Da kommt wieder die Immunhistochemie dazu. Und schauen, ob die exprimiert werden. Das heißt, wir machen Antikörper drauf, die quasi sich an die so an das binden würde. Und wenn das nicht wäre, dann wird es nicht braun, sondern dann bleibt es ausgefallen.
Alles klar.
Und das haben wir gemacht und stellen fest, das passt alles zusammen. Also diese Morphologie gemeinsam mit dieser seltsamen Immunhistochemie und diesem ausgefallenen DNA-Reparaturmechanismus deutet eben auf diesen speziellen Subtyp vom Kolonkarzinom hin. Und das ist eben dieses meduläre Karzinom des Kolons. Und das ist so speziell, weil der besonders böse ausschaut, also besonders schlecht differenziert ist, solide und nicht mehr Drüsen macht, aber eine sehr gute Prognose hat. Weil eben diese Lymphozyten, also er ist so immunreaktiv, dass das eigene Immunsystem ihn ständig bekämpft und man kann das Ganze ausnutzen, damit der Tumor recht schnell und gut behoben sein kann, wenn noch was da ist. Im Fall von unserem Patienten ist im Prinzip, das waren keine Metastasen, also Glück.
Oder aber auch Glück gehabt, ja.
Genau.
Ja. Wobei er hatte ja Absiedlung im Fettgewebe, oder?
Naja, im oder Endeffekt war's,
war das
ist es rausgeschmiert. Genau,
ja, okay.
Also reingeschmiert war so rauswachsend dort, nur dass der Tumor nicht gleich erkannt wurde.
Verstanden.
Und mit dieser OP ist er im Prinzip tumorfrei.
Okay, aber er kriegt danach schon eine Therapie.
Nachsorge. Also er läuft dann unter Nachsorge, besonders weil halt eben diese Tumorart so benign ist, also so relativ gutartig. Aber die können auch recht große Tumore machen. Also am ersten Blick glaubt man, die sind besonders böse. Und wenn man hier nicht weiter testet, dann könnte es dazu führen, dass man zu viel Therapie nachher gibt. Nur weil es so morphologisch so böse ausschaut und so große Tumore zum Teil macht, was bei uns jetzt nicht war, weil wir das suchen müssen, den Tumor, was nicht notwendig ist. Und so kann man halt dem Patienten auch ersparen, dass er unnötig übertherapiert wird und die ganzen negativen Auswirkungen der Therapie hat.
Alles klar, also er hat gar keine Therapie dann gebraucht.
Genau.
Also die OP war schon die Therapie.
Also er ist wieder gesund und muss nie wieder zum Arzt.
Sehr gut.
So sieht er sicher selbst.
Super spannend.
Also den Fall finde ich deswegen so, es ist gemein.
Ja. Okay, das war, ja.
Für uns gemein, weil wir da so oft hin und her sind.
Aber wie lange dauert dann da die Diagnostik für euch? Also weil es ja doch ein Hin und Her war und nochmal nachschneiden.
Vom Einlangen des Präparats bis zu fertig haben wir da vielleicht eine Woche gebraucht.
Schon?
Ja. Das ist aber jetzt,
das ist
nicht,
jetzt
besonders
nicht super
langsam.
Lange.
Nein, das glaube ich schon.
Das Ding ist auch, man kriegt das Präparat, dann war da halt ein Tropfen Formalin drauf, das heißt, man muss mal fixieren.
Ja.
Mhm.
Das heißt, es wird einmal über Nacht fixiert werden, dann muss man es zum ersten Mal nochmal anschauen und eben dort die Proben entnehmen, die man will. Dann sieht man die erst am nächsten Tag wieder, weil die müssen ja verarbeitet werden. Dann sind wir schon noch bei Tag 3.
Ja.
Und dann muss man sich alle durchschauen und noch in dem Fall noch einmal zum Präparat gehen, noch einmal warten am Tag.
Aber ich habe eine Frage, du hast vorher angesprochen, dass das in sehr wenig Formalin kommt.
Ja, das ist so Seitenhiebe zur Chirurgie.
Aber haben die da zu wenig? Oder
nein,
also ist das
sie verstehen es manchmal nicht so ganz.
Also besser schwimmt quasi im
Formalin. Ich will schwimmen, ja.
Soll wirklich
vollständig bedeckt. Und nicht den kleinsten Becher nehmen, wo es gerade reinpasst und reinstopfen. Ja.
Also niemand tut euch einen Gefallen, wenn er da quasi spart und das möglichst so wie ein Gurkenglasel, wo das wirklich dicht an dicht drin ist, sondern das darf ruhig Platz haben.
Genau, weil es soll ja wirklich durchfixieren. Und das Ding ist auch bei diesen ganzen Präparaten, wie zum Beispiel den Dickdarm oder Magen, wenn es auf beiden Seiten zu ist, dann kommt ja auch das Formalin zum Fixieren nicht rein.
Ja.
Da müssen wir warten, dass es von außen durchsickert quasi.
Ja. Mhm.
Und das macht es ja sowieso schon schwierig. Und deswegen tun wir es ja noch einmal fixieren. Primär muss es mal fixiert sein. Es muss mal die Autolyse angehalten werden, dass wir auch wirklich die Struktur und alles noch sehen.
Mhm.
Alles klar. Okay, das war jetzt ein eher, würde ich sagen, atypischer Kolonkarzinomfall.
Ja.
Wie kommen denn die Fälle meistens zu euch?
Also üblicherweise wird bei der Koloskopie ein Tumor entdeckt, biopsiert, dann von uns festgestellt, dass es wirklich ein invasiver Tumor ist und dann im Verlauf OP geplant und dann, dass man den Tumor auch sieht.
Ja, ehrlicherweise. Im Normalfall, also im Darm, deswegen ist ja auch die Darmvorsorge so eine feine Sache, sieht man halt wirklich diese blumenkohlartigen Vorwölbungen meistens und aus denen entsteht dann irgendwann halt der Krebs. Und wenn man sich früh genug wegzwickt, wie in der Vorsorge der Fall ist, dann hat man es halt sowieso sozusagen schon vorgesorgt. Und wenn man das aber vor sich hin wuchern lässt, dann wächst da irgendwann eben der Krebs raus und der wächst dann tiefer in die Wand. Das ist so der Klassiker.
Was ist das klassische Kolonkarzinom?
Adenokarzinom.
Das ist so der überwiegende Teil.
Ja, also aus einem Adenom, aus welchem jetzt auch immer. Da gibt es verschiedene Vorstufen, verschiedene Arten von blumenkohlartigen Gewächsen, die entarten können. Tubuläres Adenom zum Beispiel wäre zum Beispiel so ein sehr schönen Übergang machen, die halt erst nur so ein bisschen entarten und dann, wenn man sie weiter wachsen lässt, immer weiter entarten und irgendwann werden die halt invasiv, so machen ein Adenokarzinom.
Genau, das nennen wir dann die Adenokarzinom-Sequenz.
Genau.
Das heißt, das durchschnittlich soll es 10 Jahre dauern, bis aus so einem Adenom zu einer Vorstufe ein Karzinom wird. Was auch dann die Intervalle begründet, wie oft man Koloskopie machen soll. Also wenn man war und nichts zu finden war oder alles rausgezwickt wurde, sollte man quasi wieder 10 Jahre Zeit haben, bis die nächsten nachgewachsen sind.
Ja, wir haben ja die Früherkennung in Österreich ab dem 45. Lebensjahr einmal alle 10 Jahre. Zusätzlich gibt es auch noch diesen Fit-Stuhltest. Der soll zumindest alle 2 Jahre durchgeführt werden. Ich glaube, das sind jetzt einmal die wesentlichen Empfehlungen für sonst gesunde Menschen. Muss keine Auffälligkeiten, gibt keine familiäre Häufung.
Genau, wenn man familiär was hat, muss man vorher gehen. Aber die Leute wissen das ja meistens dann.
Genau, da gibt es die familiäre adenomatöse Polypose und das vererbbare nicht polypöse Kolonkarzinom. Früher Lynch-Syndrom.
Genau, das hängt auch zusammen mit diesen DNA-Reparaturproteinen. Wie haben sie geheißen?
Das waren 4, oder?
Ja.
Das ist MSH6, MSH2, MLH1 und PMS2.
Ja.
Mhm.
Und die sind immer so, also... In Pärchen. Wenn wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, die gehören immer zusammen. Das sind immer Buddies. Und der eine hängt immer am anderen.
Wenn der eine ausfällt, dann will der andere auch nicht.
Genau.
Aber einer ist immer mit dem anderen mehr zusammen wie der andere.
Stimmt. Wie bei echten Pärchen. Die picken aneinander. Also das PMS2 pickt am MLH1 und die anderen beiden picken auch zusammen.
Okay, und wenn das eine nicht mehr funktioniert, funktioniert das andere auch nicht wirklich?
Es geht nur in die andere Richtung, weil PMS2 zum Beispiel ist der kleine Löffel. Der hängt halt am MSH1. Wenn MLH1 ausfällt, dann fällt PMS2 automatisch mit aus.
Und umgekehrt aber nicht?
Nö.
Okay.
Genau. Auf jeden Fall, das Lynch-Syndrom hängt auch an diesem DNA-Reparatur-Mechanismus. Nur kann das entweder nur im Tumor ausfallen oder im ganzen Menschen. Und beim Lynch-Syndrom fällt es im ganzen Menschen quasi aus, also in der Keimbahn liegend und vererbbar. Und damit löst es dann verschiedene Tumore aus. Genau, weil man muss bedenken, viele von diesen Tumorsyndromen hängen an diesen DNA-Reparaturmechanismen, wie wir eh schon gehört haben. Wir haben so viele verschiedene, weil wir uns ja schützen wollen. Wir wollen mindestens 1000 verschiedene DNA-Reparaturwege haben, damit wir nicht alle sofort zergeben. Und je nachdem, welcher gerade ausfällt, haben wir unterschiedliche Tumorsyndrome und Tumorerkrankungen.
Gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf die anderen Tumorarten ein. Wir haben das Adenokarzinom jetzt schon erwähnt. Was gibt es noch? Was sollte man sich merken?
Das, worauf ich eigentlich hinaus wollte vielleicht noch, das neuroendokrine Karzinom. Also das neuroendokrine Karzinom haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Gibt es an verschiedensten Stellen des Körpers, überall, wo es halt neuroendokrine Zellen gibt und so eben auch im Magen-Darm-Trakt. Und da gibt es manchmal diese Kombination aus dem Adenokarzinom und einem neuroendokrinen Karzinom. Das sind dann die Minens oder die Minex oder haben verschiedene Namen. Genau, dann gibt es noch die mucinöse Variante, wenn es viel schleimbildend ist.
Genau, noch verschiedene Subtypen, siegelringzelliges Karzinom. Also es gibt viele verschiedene Typen, wie so oft, die man gar nicht bedenkt, aber 90-95% sind Adenokarzinome.
Gut, gehen wir nochmal zurück zur Vorsorgekoloskopie. Also da wird ja sehr oft was entnommen, also Polypen meistens per Schlingenabtragung. Was passiert dann mit so einem Polypen bei euch?
Der kommt in Formalin. Er wird vermessen, dann wird er makroskopisch begutachtet, wird dann eben auch eingebettet und dann histologisch angeschaut. Und es gibt eben verschiedene Polypen. Und es gibt auch viele, die überhaupt nie in Richtung Tumor gegangen wären. Das sind die hyperplastischen Polypen. Die sind sehr häufig. Also wenn man das in seinem eigenen Befund liest, ist das nichts Schlimmes. So oder so ist es nichts Schlimmes, weil jeder Polyp da draußen ist und ist weg. Also der ist erledigt quasi und kein Problem mehr.
Aber ist es dann so, ich meine, das wird dann mit einer, eben der Schlinge abgetragen, das kann ja, das ist ja nicht, da bin ich direkt Zugriff drauf, das müssen ja je nachdem die Gastroenterologen oder teilweise auch die Chirurgen abtragen, kann man sich da sicher sein, dass man alles erwischt hat? Oder ist da noch so ein Reststock drin? So, ich stelle mir es ein bisschen vor wie so ein Baum, den ich absäge.
Ja, also je nachdem, wenn es gut orientierbar ist, dann kann man manchmal auch sehen, dass die Resektionsfläche frei ist. Aber durch ein Restrisiko bleibt, das wäre dann aber auch wenig drinnen quasi. Und dafür sollte man ja auch wieder die nächste Vorsorge wieder wahrnehmen.
Okay, aber wenn ihr dann, sagen wir, 5 oder 10 Polypen habt, die eben halb abgetragen sind, muss man dann vielleicht schon früher zur nächsten Koloskopie gehen?
Kommt drauf an, was im Polypen drin ist. Da kommt es wirklich auf die Subtypen an. Wenn du einen hyperplastischen Polypen hast,
dann nicht.
Die entarten einfach nicht, da passiert gar nichts. Ist halt vielleicht ein bisschen unelegant, weil man natürlich gern auch so ein bisschen stolz auf seine Arbeit ist und dann natürlich gerne auch als Chirurg oder als Endoskopiker die Sachen gerne in toto abträgt. Aber wenn zum Beispiel was ist, wo schon eine höhergradige Dysplasie, also eine höhergradige Entartung drin ist, dann muss man sicherlich nochmal zurückgehen. Ja.
Genau. Wenn Ihnen das aber in der Koloskopie schon komisch vorkommt, dann uns manchmal dann auch eben das schon farbmarkieren oder typmarkieren, damit es dann eben, wenn was dann bei uns in der Histologie rauskommt, dort wieder zurückgehen können und schauen können, ob doch mehr ist dahinter.
Wie oft kommt das vor, dass das dann nicht nur ein Polyp war, sondern schon ein kleiner Tumor?
Ich könnte jetzt keine Zahl nennen. Es ist jetzt nicht tägliche Praxis.
Also mit Tumor meinst du malignen Tumor?
Ja. Schon quasi entartet.
Selten, würde ich sagen.
Ja. Es kommt schon immer mal wieder vor, aber die meisten kleinen Polypen bleiben kleine, relativ benigne Polypen.
Was unterscheidet dann sozusagen dieses normale Biopsat vom OP-Resektat?
Also wenn wir jetzt den Polypen haben, oder nehmen wir an, gar nicht den Polypen, wir haben jetzt wirklich einen Tumor. Also der Endoskopiker sieht jetzt tatsächlich bei der Koloskopie einen, wie man es immer so schön nennt, schüsselförmig exulzerierten Tumor. Ja. Also schon was reinwächst und so einen Schüssel macht. Dann wird er Biopsien entnehmen, damit wir feststellen, nochmal sagen, ja, es ist ein invasives Karzinom. Und was wir dann auch machen, ist aus diesem Präparat machen wir schon mal weitere Testungen. Da kommen schon wieder diese 4 Proteine ins Spiel, weil das entscheidet schon voraus so ein wenig, wie man antherapiert. Weil da gibt es dann die Immuntherapie, die da gut greift. Wie wir gehört haben, auch bei meinem Fall halt eben, weil die Lymphozyten ja da sehr aktiv sind quasi und angreifen. Ja, und dann wäre der nächste Schritt die Operation. Und am OP-Präparat machen wir dann wieder weitere Dinge.
Genau. Also man sieht im OP-Präparat natürlich dann wirklich mehr vom Tumor sozusagen. Also es kann natürlich sein, wenn man biopsiert, dass man einfach gewisse Teile eines Tumors trifft und andere nicht. Und du siehst halt wirklich, wie und ob er einwächst in tiefere Gewebsschichten, wie das umliegende Gewebe darauf reagiert.
Ob Lymphknoten infiltriert sind, ob es Gefäßeinbrüche gibt, da können wir dann weiter entscheiden und eben Stadieneinteilung machen, wie weit ist der Tumor eigentlich und braucht der Patient weitere Therapie oder ist es jetzt relativ erledigt eigentlich?
Mhm. Kommt es auch vor, dass irgendwelche Biopsate kommen, mit denen ihr eigentlich nichts anfangen könnt?
Ja, schon, wenn es ganz nekrotisch ist zum Beispiel, also wenn du nur Nekrose drin hast, wenn gerade größere Tumoren werden dann eben ganz gerne mal nekrotisch. Also nur an abgestorbenem Gewebe, an Nekrose können wir nicht sagen. Da muss halt wirklich rebiopsiert werden. Oder wenn halt wirklich ganz wenig Material ist, was ganz selten mal vorkommt, ist, dass sich in der Endoskopie, das sind eigentlich sehr, sehr gute Leute, aber ab und zu passiert es halt einfach, wenn die Vorbereitung nicht optimal war oder so, dass Speisereste geschickt werden. Dass da einfach
Pflanzenkern
kein
Pflanzenkern oder irgendwas.
Ja. sieht man ganz schön aus. Also passiert wirklich selten, aber manchmal hat man halt nur Speisereste, dann ist halt nichts drin.
Also gute Vorbereitung immer. Immer alles zu Ende austrinken.
Ja, die furchtbare Vorbereitung, ja, die Armpatientin, das ist schon...
Ja, es ist sicher mühsam, aber es hilft schon, dass man nicht nochmal kommen muss. Es muss vorbereitet sein.
Ja.
Gut, dann kommen wir zur Kategorie Patientenfragen. Meine erste Frage ist, wir bleiben gleich bei der Koloskopie, und zwar, während meiner Koloskopie wurden mehrere Polypen abgetragen. Habe ich jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko?
Nein, man kann das so nicht direkt umlegen. Also wie schon erwähnt, es kommt auf die Polypen an. Und diese Adenom-Karzinom-Sequenz sind 10 Jahre, und es hätte eventuell aus einem dieser Polypen ein Karzinom werden können, aber er wurde jetzt in der Koloskopie abgetragen.
Die zweite Frage, warum wird keine Biopsie aus meinem Dünndarm entnommen? Kann sich dort kein Krebs entwickeln?
Das habe ich mich als Assistenzarzt auch oft gefragt. Dann habe ich weiter nachgelesen.
Ja, also ich glaube, es ist tendenziell extrem selten. Ja, es gibt es schon, gerade bei diesen familiären Syndromen muss man da, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen. Ja. Aber es ist sonst einfach extrem selten, sodass es sich hier nicht wirklich lohnt. Erstens ist es schlecht zugänglich, teilweise auch, einfach kommst nicht rein.
Es gibt noch diese Kapselendoskopie, wo man eine Kapsel schluckt, die dann lauter Bilder macht und man am Schluss sich das dann anschauen kann. Ja. Aber wie du gesagt hast, also es ist sehr selten, und wenn, dann meistens auch im oberen Teil, also in dem Duodenum eher.
Ja.
Und den schaut man sich auch an bei der Gastroskopie.
Ins Duodenum kommst du gerade noch rein. Ich glaube, mit einem Ballon kann man dann auch noch ins Jejunum vor. Also da gibt es schon Techniken, aber es wird halt immer aufwendiger, und ich glaube, es gibt da doch immer ein gewisses Perforationsrisiko. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann auch zunimmt, wenn man eben eine Struktur berührt, die dünn ist. Ja, Dünndarm ist dünn. Nein. Aber die auch sehr schlecht zugänglich ist.
Genau, und es ist einfach nicht sehr, sehr selten ein reines Dünndarmkarzinom. Da wären eher das jetzt dann dort in dem Bereich so Neuroendokrine. Ja,
da sind die Neuroendokrinen relevanter. Ja. Aber da muss man dann, da macht man fast eher bildgebungsmäßig die Suche. Meistens fällt es dann durch Metastasen auf, wenn man irgendwo eine neuroendokrine Metastase hat. Dann machst du ein PET-CT oder sowas, wo du einfach schaust, was leuchtet.
Muss herkommt, und genau.
Mir fällt noch eine Frage an. Es ist keine Patientenfrage, aber ich diskutiere das privat manchmal. Da fragen einen dann die Leute, ja, warum macht man nicht einfach bei jedem Menschen einen Ganzkörper-MR oder so? Jetzt nämlich abgesehen von der volkswirtschaftlichen Komponente. Ja, als Folgevorsorge. Ja, man macht ja quasi ab, wir haben es jetzt gerade gehört, ab 45 schaut man sich den Darm genauer an. Mhm. Andere, vor allem gynäkologische Untersuchungen, sind schon früh im Leben wichtig. Mhm. Wir haben auch schon über die Prostatavorsorge gesprochen. Und da ist ja der Gedanke jetzt nicht so absurd, dass man sagt, okay, da spart man sich alles und fahrt einmal durch die Röhre und dann weiß man alles.
Ja, einerseits ist dann die Frage, welche Untersuchung, und da bin ich leider kein Radiologe, aber ich denke eher, dass wahrscheinlich ein CT sinnvoller wäre wie ein MR. Und dann ist die Frage, da will man diese zusätzliche Strahlenbelastung sich antun? Weil das ist ja auch eine der Abwägungen, immer soll man Vorsorgeuntersuchungen etablieren oder nicht. Ja. Ist einerseits, was löst man aus durch diese Vorsorgeuntersuchung, eben volkswirtschaftlich, auch preismäßig, wie viel hilft man dabei und was macht man für unnötige Belastungen?
Ja,
ich habe schon den Verdacht, dass ihr es noch mehr zu tun hättet, ne? Weil,
sowieso, ja.
Weil wenn es dann irgendwo aufleuchtet, irgendwer muss sich das ja dann am Ende des Tages anschauen. Der Radiologe kann ja nur sagen, wo man reinsticht sozusagen und was rausholt.
Ich meine, auch die wären absolut überlastet, wenn man das so betreiben würde, muss man jetzt.
Ganz Österreich einmal ins MR und ins CT. Man würde unheimlich viel auch finden, was dann wahrscheinlich gar nichts ist und einfach nur so ein wenig auffällig ist oder ein wenig fraglich ist.
Ein Knödelchen hier.
Und dann hätten wir wieder eben auch für den Patienten Unsicherheit, Ängste, bis was abgeklärt wird. Also manchmal schaut man doch lieber gar nicht nach.
Wir hatten ja in dem Fall jetzt eine hochentzündliche Appendix. Gehen wir nochmal zur Appendektomie. Wie oft wird denn dieser Wurmfortsatz entfernt, ohne dass ihr irgendeine Pathologie, also eine entzündliche Veränderung, feststellen könnt?
Es kommt vor.
Es kommt vor, ja.
Aber meistens haben wir schon.
Meistens haben wir eine Entzündung, weil wenn ich jetzt einen Appendix habe, wo nichts ist, würde ich den Chirurgen anrufen und fragen, was da war und ob man nicht weiterschauen soll.
Ja.
Weil wenn der Patient Beschwerden hatte und ich habe nur die Appendix und die hat gar nichts, dann muss der Grund für diese Beschwerden woanders noch immer sein.
Ja.
Dann wie zum Beispiel bei der Frau eben, dass manchmal sind das dann eben solche Entzündungen der Eierstöcke und Eileiter. Und dann sollte man sich das nochmal anschauen. Weil vielleicht hat die da gerade einen sehr entzündeten Prozess dort, der zu mehr führen könnte und übersieht den im schlimmsten Fall. Wie gesagt, das wäre selten.
Okay, noch eine Frage. Gibt es im Darm so etwas wie eine Lieblingsstelle für Pathologinnen? Oder umgekehrt gibt es auch so Problemzungen?
Jetzt bin ich gespannt, was ist deine Problemzone des Darms?
Ja, ich finde tatsächlich so Rektalkarzinome, wenn sie antherapiert sind, oft kriegen die Leute eine neoadjuvante Therapie, also kriegen vor der Operation Medikamente, Chemotherapie, damit das Karzinom eben kleiner wird und man das alles besser reduzieren kann, weil gerade im Rektum sind halt andere Strukturen dann auch sehr nah und das, ja, man versucht da halt irgendwie alles zu schrumpfen und dann wegzunehmen. Und das funktioniert manchmal so gut, dass es tatsächlich
dass man sich mal die Narbe nicht mehr findet.
Genau. Dieses Karzinom noch am Präparat zu finden und dann muss man oft sehr viel einlegen. Auch die Lymphknoten sind dann teilweise sehr, sehr schwer zu finden. Und es gehört aber einfach zum State of the Art, dass man viele Lymphknoten einbettet, um sicherzugehen, dass keine Lymphknotenmetastasen da sind oder halt, wenn sie da sind, sie zu beweisen. Und das finde ich schon, das sind mühsame Präparate.
Das ist mühsam, das stimmt. Ja. Für mich wäre die Problemzone auch die Appendix eben, wenn wir zur Appendix zurückkommen. Ich finde die Appendix, ja, ist, wenn die Tumore macht, ja, sind das einerseits, hat sich da doch immer wieder was geändert in der Nomenklatur, ja, dieser Tumore in den letzten Jahren. Und die sind so ein bisschen schwierig, weil oftmals ist dann nur mehr Schleim und gar keine, ja, Tumorzelle und man weiß gar nicht, wo geht's hin. Und also die Appendix, wenn sie Tumore macht, mag ich nicht gern.
Ja. Ich hatte Angst, dass wir in die Richtung gehen mit dem Teil.
Ja. Nein, das vermeide ich.
Okay, aber generell seht ihr wahrscheinlich weniger von diesen früher als völlig sinnlos erachteten Organen wie Appendix.
Sinnlos erachtet?
Naja, früher hat man...
Als unnötige Zusatz.
Ja, also da hat man öfter, und die Mandeln hat man ja bei Kindern quasi wirklich en masse rausgenommen, weil man auch ihre Funktion wahrscheinlich nicht ganz verstanden hat. Naja, das ist doch...
Man müsste ganz viele Milz haben, weil die wenigsten wissen genau, was die Milz tut. Also es hat schon seine Indikationen und Gründe. Und wie gesagt, also mich würde schon, wenn ich irgendwas bekomme und keinen Grund finde, dann würde mich das schon dazu bewegen, dass ich nochmal frage, was da überhaupt war.
Auf jeden Fall. Ja, ja.
Weil im Sinne der Qualitätssicherung auch.
Ja.
Okay, ich hätte noch eine letzte Frage. Wie oft denkt ihr euch bei einem Resektionspräparat, wäre der Patient nur 5 Jahre früher zur Koloskopie gegangen?
Schon oft, ehrlich gesagt. Also das denkst du dir eigentlich bei fast jedem Darmkrebs. Bisschen mit Ausnahme von den familiären Sachen, weil die natürlich da wirklich weniger für können und das teilweise dann leider recht schnell geht. Aber ich muss sagen, in vielen Fällen, wenn man zur Vorsorge gegangen wäre, wäre das halt erspart, ja, kein Darmkrebs geworden.
Man muss sagen, Dickdarmkrebs ist mittlerweile sehr gut behandelbar.
Ja.
Aber trotzdem erspart man sich diese ganze Behandlung, Abklärung und alles weitere. Was man auch sagen muss, ist, dass aber tendenziell, wobei das auch noch so ein bisschen Erforschung ist, das Alter für Dickdarmkrebs jünger wird.
Ja, weil er früh entdeckt wird.
Nein, aber auch
also
unter 40.
Ach so, Lifestyle.
Ja, Und dann nicht ganz klar ist, woher. Und das sind dann manchmal dann Leute, also das ist jetzt nicht die überwiegende Anteil, aber das sind halt junge Patienten, die noch gar nicht in dem Alter wären, dass sie in die Vorsorge gehen.
Ja, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. 45, darauf hat man sich jetzt geeinigt.
Aber dass man jetzt mit 30 beginnt, sich der Koloskopie auszusetzen, muss ich jetzt auch nicht.
Ja, da wären wir schon fällig. Ja. Weil du sowieso.
Ah, hallo. So, man castet mich mit Anfang Mitte 20. Also, wenn man mich casten würde. Ich bin sehr froh, dass das ein rein auditives Format ist. Ja. Gut. Ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Und mit dieser Folge endet auch die zweite Staffel von Irgendwie Pathologisch. Maya und Sophia, ich darf mich sehr bedanken. Ich hoffe, diese Folge und vor allem diese ganze Staffel war für alle, die uns zuhören und zugehört haben, auch spannend und informativ. Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an unsere Sponsoren Johnson & Johnson sowie Stemline für die Unterstützung dieser Podcast-Produktion. Das war Irgendwie Pathologisch. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Produktion von Med Media.